Ja, lasst uns noch mal kurz beten. Ja, Herr, wir haben ein Lied gesungen, das so einfach ist und doch so wahr. Nur du allein kannst eine Blume machen. Und so wissen wir, dass wir gemacht worden sind von dir, körperlich, aber besonders am inneren neuen Menschen. Du hast uns neu geschaffen und wir sind gemäß dem zweiten Adam gemacht. Wir sind geschaffen zu deiner Ehre. Wir dürfen die Werke tun, die du vorher bereitet hast. Wir freuen uns darin, uns in diesen Wahrheiten wieder aufzuhalten, und das möge unser Herz erfrischen, und es möge uns Freude bereiten, und dass wir auf dich uns noch mehr freuen, als wir das schon tun. Und so segne uns jetzt im Reden und im Hören. Amen.
Amen.
Ja, seid gegrüßt. Ich meine, letztes Jahr im Juli oder so war ich mal hier und habe gepredigt. Danach ging es abwärts mit der Stimme, aber dem Herrn sei Dank, auch danke ich euren Gebeten, dass es wieder besser geworden ist. Eine lange Zeit war es, über ein Jahr. Aber so schenkt der Herr Auszeiten und Ruhezeiten. Lasst euch nicht entmutigen, wenn mal über euch was hereinbricht. Ja, es ist alles nicht so schlimm. Es macht alles seinen Sinn. Ich habe ein bisschen was vorbereitet. Es wird wahrscheinlich den ganzen Rahmen sprengen, macht aber nichts. Ich werde mich ein bisschen konzentrieren. Und dazu werden wir, bevor wir die Texte durchlesen, eine kleine Vorbemerkung. Ich habe jetzt eine Umfrage gelesen, vielleicht auch gehört, habt ihr es auch gehört, dass 80% der Bundesbürger nichts mehr am Hut haben mit der Religion. 80%. Und ich ärgere mich immer so über die Politik und über die ganzen Zustände, dass man oft sich fragt, wo ist denn da die Weisheit geblieben? Und da dachte ich mir im Nachhinein, ja, wunderst du dich bei 80%, die keine Weisheit mehr haben und die Politiker zuvörderst? Müssen wir uns wundern, wenn die Furcht vor Gott und seinen einfachsten Grundsätzen, wenn dem nicht mehr nachgegangen wird oder wenigstens akzeptiert wird, dass dann keine Weisheit für Führung mehr ist? Wir lesen Römerbrief Kapitel 7, Abvers 7 bis 13, das ist die erste Stelle. Und dann werden viele andere Stellen folgen. Aber ich versuche es so einfach wie möglich zusammenhängend zu bringen. Römerbrief Kapitel 7, Vers 7 bis 13, das Gesetz. Was wollen wir nun sagen? Also, die Frage sollten wir uns öfters mal stellen, wenn wir die Bibel lesen oder wenn Situationen auftreten, was wollen wir nun sagen? Was wollen wir Gott sagen? Also was wollen wir nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Das sei ferne. Aber ich hätte die Sünde nicht erkannt, außer durch das Gesetz. Denn von der Begierde hätte ich nichts gewusst, wenn das Gesetz nicht gesagt hätte, Doppelpunkt, du sollst nicht begehren. Deines Nächsten Hab und Gut zum Beispiel. Da nahm aber die Sünde einen Anlass durch das Gebot und bewirkte in mir jede Begierde. Denn ohne das Gesetz ist die Sünde tot. Ich aber lebte, als ich noch ohne Gesetz war. Als aber das Gebot kam, lebte die Sünde auf und ich starb. Und eben dieses Gebot, das zum Leben gegeben war, erwies sich für mich als todbringend. Denn die Sünde nahm einen Anlass durch das Gebot und verführte mich und tötete mich durch dasselbe. So ist nun das Gesetz heilig und das Gebot ist heilig und gerecht und gut. Hat nun das Gute mir den Tod gebracht? Das sei ferne. Sondern die Sünde hat, damit sie als Sünde offenbar werde, durch das Gute meinen Tod bewirkt, damit die Sünde überaus sündig würde durch das Gebot. Das ist ganz logisch, ne? Kann man lange nachdenken drüber. Aber mir gefällt das immer, Wenn ich manchmal davor stehe und sage, was könnte das heißen? Das ist etwas, was Gott gefällt, wenn wir uns den Kopf zerbrechen. Was könnte es bedeuten, was der Herr uns hier sagen will? Wir wollen grob und im Großen und Ganzen uns das Gesetz mal vor Augen führen. Das Gesetz, und ich nehme es vorweg, wir haben es ein paar Mal gehört, ist gut. Es ist heilig. Es ist etwas, wo wir Gott dankbar sein müssen. Und das Gesetz meine ich jetzt mal grob die 10 Gebote. Es sind 613 Einzelgebote und Einzelgesetze gewesen für die Juden. Aber bleiben wir mal bei den 10 Geboten. Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben von ganzem Herzen. Du sollst ihn fürchten, du sollst ihn ehren, du sollst kein Bild machen, du sollst den anderen sein, hab und gut lassen, du sollst nicht lügen und betrügen und morden und so weiter. Ist doch wunderbar. Wenn das jeder täte, also auch die 80%, die jetzt mit Religion nichts mehr zu tun haben, wenn die das auch täten, dann hätten wir wahrscheinlich weniger Steuerhinterziehung. Ganz sicher sogar hätten wir weniger Meineide vor Gericht, wir hätten weniger Prozesse, wir würden dem anderen mehr zugestehen als einem selbst. Ich würde sagen, es wäre alles harmonischer. Es wäre freudsamer für den Einzelnen, seinen Nachbarn zu begegnen, weil er nicht immer Angst hat, dass der ihm was Böses will. Es wäre alles so einfach, würde der Mensch es halten. Was ist also das Gebot? Es ist gut. Es ist von Gott gegeben. Es ist eine Hilfestellung für den Menschen. Und so hat es Gott auch gedacht. Aber Gott ist ja unendlich weise. Und er kennt das menschliche Herz. Und wir wissen aus dem 1. Mose, das menschliche Herz ist übel, böse von Jugend an. Es ist dieses Urteil Gottes über den Menschen und sein Herz war einerseits für den Menschen, wenn er es gehört hat, eine vernichtende Niederlage und gleichzeitig für Gott eine schmerzhafte Feststellung. Nicht, dass Gott es nicht gewusst hätte, und dennoch müssen wir es aus menschlicher Sicht so annehmen. Was ist das Gesetz also? Das Gesetz ist die Hilfestellung, die Gott uns gibt, damit wir ein ordentliches Leben mit Gott und dem Nächsten führen können. Nicht mehr und nicht weniger. Und der Mensch ist gehalten, sich tunlichst daran zu halten, damit es ihm gelingt und damit Gott verherrlicht wird. Und mir ist eine Stelle aufgefallen, das schlagen wir mal auf, und zwar 5. Mose, Kapitel 28. Und da hat Gott eine Verheißung an sein Volk gegeben, ich sage jetzt mal an sein Volk, ganz gewiss, an Israel. Und jetzt nicht an uns Heiden, die wir hier sitzen, sondern an sein Volk. Und da ist mir ein Wort aufgefallen, wo ich doch erstaunt war. Kapitel 28, Vers 13. Und der Herr wird dich zum Haupt setzen, sagt er zu seinem Volk, gegenüber den Völkern. Und nicht zum Schwanz. Und es wird mit dir immer nur, ich betone nochmal, immer nur aufwärts und nicht abwärts gehen. Komma. Wenn. Also wenn du die Gebote des Herrn deines Gottes gehorchst, die ich dir heute gebiete, dass du sie bewahrst und tust, immer nur aufwärts. Ich habe mir so gedacht, die Wellen des Lebens sind doch anders. Die sind immer hoch und runter, mal besser, mal schlechter. Nein, Gott sagt, hier gibt es eine Ausnahme. Wenn ihr haltet, geht es immer nur. So wie die Börsianer immer denken, die Börse geht immer hoch. Ne? Wenn sie mal runtergehen, sagt sie, bin ich ganz überrascht. Da hat der Friedrich irgendwas Falsches wieder gemacht und dann was Falsches gestreut. Jetzt geht es wieder abwärts und mein Geld ist weg. Nein, Gott sagt, aufwärts. Nicht abwärts. Was muss das für eine Verheißung gewesen sein, als Mose das zu seinem, als Führer zu dem Volk sagte und dann haben die wahrscheinlich gesagt, immer nur aufwärts, ja super, wunderbar, dann freuen wir uns drauf, es wird immer nur aufwärts gehen. Die haben bloß vergessen, dass da das Wenn steht. Wenn ihr haltet. Gut, werden sie sagen, Gott soll nicht so kleinlich sein, ein paar so Dinge, nicht wahr? Da ist er nicht perfekt. Und doch, Gott ist ein Gott, der so sieht, als ob er das gesprochene Wort nicht ein Millimeter verrücken lässt. Und es ist hart für uns, weil wir Menschen sind, zwar Deutsche, aber sie sagen auch, wir machen 100% alles richtig, ja, wir sind, und das ärgert uns auch, wenn wir es nicht 100% schaffen, 100%, und wenn es nur 99 waren, was machen wir dann? Ja, manche kriegen über die Dauer einen Herzinfarkt, weil sie sagen 100% oder nichts, dann würde ich eher sagen nichts. Und jetzt stellt sich die Frage, was wollen wir denn nun sagen? Ist das Gesetz Sünde? Wenn wir jetzt feststellen, dass Gott keine Veränderung duldet, nicht einen Millimeter. Und wenn du eine Sache brichst, ein Gesetz, dann ist es für Gott gleichsam, als hättest du alle Gesetze gebrochen. Jakobus Brief, Kapitel 2. Und das ist eine bittere Erkenntnis und eine Erkenntnis, die den Menschen, wenn er es ehrlich meint, schon ein bisschen kleiner macht. Schon beginnend etwas kleiner in seiner Selbstüberschätzung. Und kein geringerer als Paulus hat das ja geschrieben. Und der Mann war ja perfekt. Philipper 3, perfekt. Untadelig dem Gesetz gegenüber. Aber er muss sagen, was hat das Gesetz gemacht und das Gebot? Ja, nur Gutes. Aber die Sünde war so raffiniert, dass sie das Gesetz und das Gebot nahm, um mir den Todesstoß zu versetzen. Also ist das Gesetz gut und die Sünde ist eben Sünde. Aber ohne dieses Gebot und das Gesetz hätte ich die Sünde nicht mehr erkannt, dass es Sünde ist. Wir sind gehalten, früher habe ich mir so gedacht, wenn jemand Philosophie studiert hat, vor 150 Jahren, wie der Ole Hallesby zum Beispiel, dachte ich mir, Philosoph, das ist, weil heutzutage die Philosophen, dann auch Kant und so weiter, das waren ja alles gottlose Typen, ja. Die haben viel gewusst, aber das waren eigentlich gottlose Leute. Aber früher war das so, dass man Philosophie und Theologie zusammenbrachte, weil Theologie, die Lehre von Gott und die Lehre des Nachdenkens zusammengehört. Das macht ja den Menschen aus, dass er nachdenken kann. Dass er Selbstgespräche führen kann. Das unterscheidet uns vom Tier. Die machen keine Selbstgespräche. Die prüfen sich nicht selbst, ja. Okay, manch ein Mensch ist ähnlich wie ein Tier. Der prüft sich nicht, der denkt nicht nach, der geschweige denn Selbstgespräche und prüft sich dabei selbst und hinterfragt sein Handeln. Und das ist der Philosoph und der Theologe, der dann im Blick auf Gott sagt, das Gesetz ist wunderbar, die Sünde ist schrecklich, ohne Gesetz hätte ich es nicht erkannt und das war jetzt mein Tod. Jetzt stehe ich da. Und was für ein Tod war es denn? Was für ein Tod war das? Das Gesetz hat im Grunde genommen doch nur gesagt, richtig, falsch. Und die Sünde sagte ihm, naja, jetzt wollen wir ein bisschen auf falsch gehen. Und was hat es ihm dann gebracht? Den Tod. Welchen Tod? Seinen Selbstgerechtigkeitstod. Seine eigenen Werke sind dadurch leider, oder wie Paulus dann später gesagt hat, Gott sei Dank zerschmettert worden. Seine eigene Gerechtigkeit. Ach, was bin ich für ein kräftiger, guter Mann. Eine Frau, die alles weiß. Ja, das muss man heute auch sagen. Also die Überheblichkeit kennt ja wirklich keine Grenzen. Wie wichtig war es für Paulus, dass er damals ein bisschen zurechtgestutzt wurde, als er vom Pferd flog? Ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal vom Pferd geflogen ist. Aber es ist relativ hoch. Und wenn du da so ohne Bremsen hineinfliegst, ja, wahrscheinlich noch aufs Gesicht und dann in dem Staub liegst bei 40 Grad im Schatten in Syrien, das ist schon eine Erfahrung. Auf einmal bist du runtergefallen von deinem hohen Ross und deine ganzen Gerechtigkeiten und dein Gesetz und so weiter war dahin. Ja, Gott sei Dank waren wir das nicht, ja. Wir waren schon besser als Paulus. Wir flogen schon mal nicht so hoch, ne? Von hoch nach unten. Ich weiß nicht, wie es dir ging, ja. Ich war katholisch. Das war schon was. Ich wollte Pfarrer werden. Das war noch besser. Und ich hatte aber keine Ahnung, ne, von Gott. Aber ich wollte es werden. Das ist doch ein hehres Ziel, oder nicht? Als mir dann die Klarheit kam durch das Wort Gottes, durch das Gebot, Erwin, es sieht fast schlecht aus. Und dann las ich so Dinge, die ich in meinem Leben vorher noch nie gelesen hatte. Was steht da? Tod, Hölle? Von Hörensagen gewusst. Kennt ihr schon, ne? Hiob. Von Hörensagen wusste ich von dir. Gott, aber jetzt haben deine Augen mich gesehen. Ich tue Buße in Sack und Asche, nicht wahr? Jetzt will ich nie mehr reden. Geschweige denn irgendwie den Ratschluss verdunkeln mit Worten ohne Erkenntnis. Das Gesetz, es packt dich quasi wie eine Tüte, verschließt, klappert so, da bist du drin. Jetzt erkenne ich das. Jetzt sage ich, ja, was mache ich jetzt? Ja, sagt das Gesetz, schau mal, Sünde 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 100, 1000, 5000, 20, 100 Millionen Sünden. Neulich war am Büchertisch in Schwabach und dann hat einer gesagt, was? Himmel! Oh, da komme ich hin. Sag ich, ja, aber Sünde haben wir gemacht. Na, was? Sünde? Nee. Gelogen? Ja. Ja. Ist das keine Sünde? Doch, doch, das ist eine Sünde. Was machen wir jetzt? Ich verstehe, wenn jetzt 80% sagen, ich habe mit Religion nichts am Hut. Weil Religion ist ja der Versuch, durch das Gesetz halten, Gott wieder zu versöhnen. Also insofern ist das richtig. Die verstehen es nur anders. Wir verstehen es richtig. Was bleibt jetzt übrig? Das Gesetz, es kommt, es ist der Erzieher, der Lehrmeister auf Christus, Galater 3, 23, 24. Er zieht mich da durch, der zieht mich rein, der sagt, du, hör mal zu, für dich gibt es keine Hoffnung. Ich erziehe dich jetzt und teile dir mit, dass für dich nur eins übrig bleibt. So, habe ich weiter gelesen, habe ich mir überlegt, liest du zweite Bibel oder lässt es? Ah, ich konnte mal aufhören zu lesen. Klammer auf, Petrus hat damals schon gesagt, ja, in Apostelgeschichte 15, dass Gott schon die Heiden vorher ausgesucht hatte zum ewigen Leben. Ah, das war bitter für die Juden, die Gesetzesträger, dieses elende Heidenpack. Ich übertreibe nicht. Galaterbrief Kapitel 2, da ging es rund. Petrus, der Heuchler, ja, von wegen, der Petrus, der war der Allerheiligste und immer Heilige, der dann quasi in Rom saß und dann ist der Papst als Nachfolger gekommen, von wegen. Eine Riesenauseinandersetzung und er hat herumgeheuchelt und hat gesagt, diese elenden Heiden, mit denen haben wir jetzt aber auch nichts zu tun. Und dann ist Petrus auf den Paulus gestoßen und Paulus hat dann gesagt, in Kapitel 2, Vers 17, wenn wir aber, weil wir in Christus gerechtfertigt zu werden suchen, Was stellst du jetzt wieder auf? Wenn wir selbst als Sünder erfunden würden, wäre demnach Christus ein Sündendiener? Wenn ich das, was ich niedergerissen habe, selbst wieder aufbaue, so stelle ich mich selbst als Übertreter in. Was ist denn los? Es ist wichtig nachzudenken, in unserem ganzen Leben. Es ist nachzudenken, was sagt die Schrift genau? Und was hat sie mir mitgeteilt? Sie hat mir mitgeteilt, dass das Gesetz, indem du jetzt verschlossen bist, lieber Heide und lieber Jude, nur noch ein Urteil für dich übrig bleibt. Das war's. Das gute, wohlgefällige, wunderbare Gesetz wird dir nur noch zum Tode sein. Tod? Tod ist relativ. Ja, wir können sterben, der Leib, und wir können sterben im Feuersee. Und nie sterben. Sterben ist immer ein Prozess, den wir jetzt durchlaufen und der dann seine Vollendung findet im dauerhaften Tod im Feuersee. Das heißt, es ist immer so ein Abwärtsgehen, so runter da, wo weit bist du denn schon unten? Na, weiter unten als der andere da. Ja, aber täusch dich nicht, auch die Jungen sterben. Schnell. Das Gesetz, es ist also da, um zu töten. Wo ist jetzt die Hoffnung? Ich habe mir so überlegt, wo ist die Freude über das Gesetz und wo ist die Freude über Glauben und Gnaden? Wo ist sie? Wenn Paulus und Petrus uns immer wieder darauf hinweisen, wir sollen uns doch in Christus freuen, dann haben wir wahrscheinlich den Tod nicht mehr so vor Augen, der uns blühte. Wahrscheinlich haben wir auch das Gesetz und diese Drohungen und diesen Fluch, der von Gott ausgesprochen wurde, jeder, der nicht aus Glauben ist, der ist unter dem Fluch Gottes. Wir haben das nicht mehr auf dem, wie man neudeutsch sagt, Schirm. Sondern wir sind so in eine Gleichgültigkeit gefallen und bedenken nicht wie ein Philosoph die theologischen Zusammenhänge. Also, jetzt sage ich dir, stell dir mal vor, du gehst jetzt zurück in dein altes Leben. Für dich ist es schwieriger, wenn du jetzt dein altes Leben schon in einem gläubigen Elternhaus verbracht hast und bist schon gottesfürchtig erzogen worden. Dann gebe ich zu, ist es nicht so intensiv wie bei mir oder bei manchen anderen, die es noch viel schlimmer hatten, ja, wenn sie aus der Drogenhölle oder sonst was entflohen sind. Aber kehre zurück, wie Paulus, zu seinen Gerechtigkeiten. Und hat dadurch gesagt, was mir Gewinn war, das habe ich jetzt als Kot erachtet. Was war dir denn früher Gewinn? Dein altes Leben, was war denn gut? Ja, da würde ich sagen, ja, ich habe nicht so viel Schlimmes gemacht und ich meine, ich hatte ein gutes Leben, ich hatte Essen, Trinken, Freizeit und Schule und weiter und wir hatten doch Auto und alles Mögliche. Ja und, weiter? Hast du nicht gefühlt oder gespürt, dass ein Gott über dir ist, der voller Zorn ist, der gesagt hat, wenn du mir in die Hände fällst, mein Freund, dann gibt es für dich nichts mehr zu lachen? Nein, natürlich nicht. Woher denn auch? Ohne Gesetz wussten wir doch nichts von Sünde. Merken wir, wie gut das Gesetz ist? Aber eines Tages hat das Gesetz in irgendeiner Form auf dich gewirkt, indem du vielleicht vom Gewissen getrieben eine Sache getan hast, wo du sagtest im Nachhinein, wie konnte ich das nur tun? Wer hat mich hier dazu berufen, so etwas Schlimmes auf mich zu laden wie Schuld? Und dann war die Frage für dich, ist die Schuld jetzt einfach wieder weg, bloß weil ich nicht mehr dran denke? Oder hast du die Schuld mitgetragen? Einfach so mitgezogen und da war mal irgendeine Situation wieder und ich hatte dich wieder dran erinnert. Wenn das nicht so war, dann weißt du nicht, wie gut das Gesetz ist. Das Gesetz ist nämlich etwas, was uns als Lehrmeister, Zuchtmeister auf Christus hin verwahrt hat. Auf das, wenn du dann von dem Glauben gehört hast, du feststelltest, dass das Gesetz, was mich so verurteilt hat und ich eine Schuld dadurch auf mich lud, plötzlich nicht mehr gilt. Plötzlich ist das Gesetz kein Messer mehr, was mich durchbohrt, sondern plötzlich ist es zur Seite gestellt. Ich bin quasi von dieser Verwahrung herausgenommen worden. Und jetzt darf ich durch Glauben Vergebung erfahren. Merkt ihr, was erfahren ist? Erfahren ist etwas, was mit dem zu tun hat, was mir vergeben ist. Wenn ich nicht weiß, was mir vergeben ist, weiß ich nicht, was Vergebung erfahren bedeutet. Der Philosoph ist etwas, der sich damit beschäftigt, was ist Schuld und wie kann sie hinweggetan werden? Die ganzen Juden damals, die hatten als Hilfestellung Gottes das Opfer. Und das Opfer half ihnen, ihre Schuld halbwegs hinwegzutun. Halbwegs. Aber sie wussten auch, dass die nächste Sünde kommt und ich wiederum dieses Opfer oder ein ähnliches Opfer, mal mehr größeres oder kleineres Tier, bringen muss. Wer war nun der Beherrscher des alten Lebens? Der Beherrscher des alten Lebens ist derjenige, welcher mich verwahrt unter etwas. Und das nennt die Bibel beherrschen. Eine Herrschaft, wie Luther sagt, ist der, der mich als Pferd reitet. Und der, der mich reitet, bestimmt, wo es mit mir hingeht. Weil wenn ich nicht will, dann zieht er das Zaumzeug an und dann zieht es nach rechts oder nach links. Da kannst du nichts machen. Und du gehst dahin. Und das Schlimme ist, du gehst auch noch gerne dahin. So hat Luther gesagt, der Teufel, er reitet dich, zieht dich nach rechts und nach links, nach seinem Wohlgefallen. Und du selbst hast auch noch Freude daran. Wir wissen das aus Epheserbrief Kapitel 2. Und diese Willen des Fleisches tun, der Willen der Gedanken, das ist unsere Wonne gewesen. Und die Wonne hat mich befriedigt. Und wenn ich das bekommen habe, was ich dachte, dann war ich glücklich und wusste nichts von Gesetz. Eines Tages vielleicht kamen deine Eltern oder irgendjemand anderes und sagt, hör mal, so kannst du es aber nicht sehen. Als Kind, da sagt man ja wieder, die Eltern, die wissen wieder alles, ja, sind immer so schlau. Aber sagt der Pfarrer vielleicht, du, aber es könnte sein, dass das Gott nicht gefällt, wenn du jetzt nach rechts gehst. Ja, nur mal so als kleiner Einwand. Und dein Gewissen sagt dann plötzlich zu dir, könnte doch sein. Nein, habe ich mir gedacht, das kann nicht sein. Weil es tue ich ja gerne. Jetzt ist dieses ganze Haus, in dem wir drin stecken, das Gesetzeshaus, verschlossen und zugemacht. Und niemand holt dich da raus. Und du selbst, je mehr dein Gewissen dich beunruhigt, fragst dich, wie komme ich da raus? Und doch sagt das Gesetz, du kommst da gar nicht raus. Ja, wie, ich komme da gar nicht raus? Ja, ich werde dich unter dem Fluch Gottes verwahren und eines Tages dadurch in den Feuersee befördern. Das Gesetz sagt das. Obwohl wir wissen, dass Gott das tut. Aber das Gesetz sagt dir das. Und dann fängst du an, entweder ich schiebe diesen Gedanken hinweg, dann ist er für mich erledigt, oder ich öffne mich diesem Gedanken und frage, ob es nicht doch eine Möglichkeit gäbe. Ich erinnere euch, als Johannes der Täufer am Jordan taufte. Es kamen die Leute und sagten, du taufst uns, ja. Wir bekennen unsere Sünden, du taufst uns. Und da kamen andere, die haben gesagt, tauf uns auch. Und dann hat er gesagt, was wollt ihr da? Wer seid ihr? Ja. Hölle! Haben sie gesagt, ja, wir auch, da tut erstmal der Buße würdige Werke, bevor ich euch ernst nehme. Dann sind die wieder natürlich weggegangen, voller Wut und Zorn. Und da kommt der Herr, Jesus Christus selbst, und sagte, will ich von dir getauft werden? Da hat es ihn gerissen. Was? Den Heiligen? Taufen? Auf was? Auf seine Sünde oder wie? Ja, ich habe doch nötig, getauft zu werden. Nein, lass es nun geschehen. Im Hinblick auf die Einswerdung mit den Sünden derjenigen, für die ich zahlen werde. Aber es war für den Johannes eine Katastrophe. Warum? Weil er plötzlich in dem Lichte des Heiligen stand und ihm wurde bewusst, wie sündig er ist unter dem Gesetz. Da kommt der Heilige. Und ich bin derjenige, der angestrahlt wird von dem Heiligen. Und alle seine Aussagen sind wie Stacheln in mein Herz. Jedes Wort ist wie ein Gesetzesschlag. Auch wenn er den Menschen liebt. Auch wenn der Herr Jesus den Menschen liebt. Ist es, wenn man ihm begegnet und seinen Worten zuhört, wie wenn Gesetzesschläge auf dich eindringen sollen. Du bist verdammt und verloren mit all deinen Dingen, die du getan hast. Ja, Kapitel 23 Matthäus-Evangelium, das haben die Führer so gehört. Ihr Otterngezücht. Aber was sollte jetzt das Ganze bewirken? Diese Schläge, die auf einen einprasseln. Es soll bewirken, dass ich trotzdem, trotz dieser Schläge, zu Jesus eile und bei ihm Zuflucht suche. Obwohl ich weiß, dass er derjenige ist, der mit seinen Feuerflammen, Offenbarung Kapitel 2, alles durchleuchtet und sagt, mir kann sich doch niemand entziehen. Und dann soll ich doch dahin, anstatt davon zu laufen, wie Adam und Eva? Ja, das ist das Paradoxon. Ich gehe zu diesem Jesus Christus hin, obgleich ich durch und an ihm gemessen total schlecht bin. Sowas von übelst, also übelst gibt es ja nicht im Deutschen, ja? Übel dran bin. So übel, dass man heute übelst sagt. Also die Steigerung von elendigst. Ja. Schlimmstens oder so. Also wir können ja jetzt lachen, ja? Wir können uns freuen. Aber versetz dich mal in dein altes Leben. Für mich war das eine, ich will mal so sagen, eine Erkenntnis, wo ich mich schon fragte, sag mal, du hast so oft in der Kirche gehört vom Evangelium, nicht, ja? Aber Jesus war für mich noch nie so was Bedeutsames. Was hat er gemacht? Gesetz, Gebote, ja, dafür bin ich in die Beichte und dann ist es wieder vergeben worden. Aber was soll der Jesus denn für mich sein? Wenn wir am Büchertisch stehen, gestern waren wir wieder dort in Schwabach, und dann fällt mir immer wieder auf, es ist die Zeit gekommen, den Menschen nur noch vor Augen zu malen. Was machst du mit deiner Sünde? Nur noch das. Es gibt gar keine Wahl mehr. Denn die Zeit ist so fortgeschritten, die Verführung hat so ein Ausmaß angenommen, dass ja im Grunde genommen die Bibel, diese göttlichen Gebote so zerrissen und verworfen werden, dass man nur noch fragen muss, Sünde, Schuld, ersticht es dich nicht? Wirst du nicht erschlagen von deiner eigenen Schuld? Oh, hat er jetzt 94-Jährige zu mir gesagt, oh, ja, das stimmt. Ja, die lief noch gerade so. Grad, wissen Sie, morgen kann's. Ist ja hart, wenn man sagt, ne? Aber gut, aber man, was hat sie zu verlieren? Ja, vielleicht noch 2 Tage. Oder 3 oder so. Tja, wissen Sie, es gibt nur einen Mann. Einen Mann, der bringt dich raus aus diesem Behältnis. Und da sagt Gott, in dem einen Mann wirst du frei werden und dann wird er die Kontrolle übernehmen. Man kann auch anders sagen, Kommandowechsel. Wer ist das neue Kommando? Ist das jetzt so, wenn du wieder in dein Leben zurückdenkst, dass sich quasi durch das Kennenlernen Jesu Christi und seinem Tat am Kreuz, dass quasi wie so Kommandowechsel stattgefunden hat? Oder sagst du, danke Herr Jesus für diese Information, ich werde sie erwägen? Da ist die Frage. Ja, der Religiöse, der wird immer sagen, na, ich denke mal nach. Na, sind Sie auch schon Philosoph, ne? Nachdenken, ja, antworten, nein. Denk wieder mit mir mit. Wir gehen zu Paulus. Paulus hatte die Gerechtigkeit aus dem Gesetz, war unter dem Gesetz, war mit dem Gesetz und dachte, er sei nicht verflucht durch das Gesetz. Weil er hielt ja schließlich das Gesetz. Also, wer das Gesetz hält, ist gerecht. Und jetzt stell dir das mal vor, jetzt hörst du da was von einem Jesus, der aber sagt, tue Buße, also denk mal um, weg von deinem alten gesetzlichen Denken und hin, wende dich zu mir und folge mir nach. Da hat der Paulus sich das überlegt, damals der Saulus, gesagt, nee, den brauchen wir nicht. Nee, nee, alles gut so. Und so war es bei uns auch. Alles gut so. Und so ist die Welt auch. Alles passt. Also bei mir persönlich, bei dir nicht. Ja? Aber bei mir passt alles. Wehe, du kommst und sagst, bei dir passt auch was nicht. Wir sind auf dem Ross mit Saulus von Tarsus und sind auf dem Weg nach Damaskus und sind die Gesetzesvertreter. So quasi, als ob wir diejenigen sind, die selbst die Kontrolle über das Gesetz haben. Ich bin der Kontrolleur. Schlimm, als es ihn dann von diesem hohen Ross fegte. Und ich sage bewusst fegte, weil es war nicht er. Er wurde heruntergefegt von seinem hohen Ross. Und er landete im Staub. Und der Staub ist eigentlich das, was für uns am Ende unseres Lebens vorgesehen ist. Dein Körper wird zu Staub, nicht zu Asche. Staub, Leben, nee, rote Erde. Rote Erde, nicht Asche. Also, ihr habt schon verstanden, ne? Nicht Asche. Wer könnte dem nicht zustimmen? Natürlich alle. Welche Konsequenzen werden daraus gezogen? Das ist die einfache Frage. Und so kommen wir zum zweiten Punkt. Wenn das Gesetz mich so verhüllt und so bewahrt als Lehrmeister, dann muss ich nur sagen, wer wird mich erlösen von dem Leibe des Todes? Wer? Weil ich bin ja unfähig, aus diesem Kasten des Gesetzes herauszukommen. Es gibt ja keine Lösung. Letzten Endes muss ich sagen, am besten machen wir alles zu, schließen ab, jeder geht seinen Weg und wartet, bis er stirbt. Und dann kommt das Gericht. Und dann heißt es, ach du auch, ja, auch in Feuersee, du auch noch, du auch, du auch, du auch, du auch. Unbarmherzig. Das Gesetz ist unbarmherzig. Oder hast du schon mal vom Gesetz Barmherzigkeit gehört? Ja, vielleicht in manchen Bananenrepubliken, wo man ein bisschen schmiert, ja, ein bisschen Geld drüber, da gibt es schon ein bisschen Barmherzigkeit vom Richter. Ja? Der sagt, schau ein bisschen drüber. Aber im Normalfall ist das Gesetz so aufgestellt, dass es nur noch sagt, das war's für dich, mein Freund, und ich werde für dich keine Hoffnung haben. Und jetzt kommt quasi in dein Leben aus dieser Dunstglocke der Verzweiflung, falls sie aufgetreten ist, die Verzweiflung, ein Licht, welches dir sagt, aber pass auf, eine kleine Möglichkeit gibt's doch. Die ist ganz winzig. Das Nadelöhr des Glaubens. Da kommt nicht mal ein Kamel durch. Ganz winzig. Dünner als ein Spinnfaden. Da kommt der Glaube. Und dann fragt der ewige Gott, hast du den? Hast du den Glauben? Weil der ist der Einzige, wo ich dir die Möglichkeit geben kann, da auszuschlitzen. Wenn der normale Mensch nicht vom Heiligen Geist in irgendeiner Form angespitzt oder überführt oder von deinem Ross gefegt wirst, gibt es keine Chance. Ich habe keine Hoffnung. Deswegen sind in der katholischen Kirche oder evangelischen Kirche schon ein paar Gläubige, aber nur ganz, ganz, ganz wenig. Warum? Weil sich die meisten dort auch so verhalten, sagen, naja, es geht schon noch einigermaßen, ich hoffe, es wird schon werden. Und Gott wird schon nicht so hart sein. Und das Gesetz wird schon ein bisschen Erbarmen mit mir haben. Genau solche verwirrten Gedanken. Was ist in den Gemeinden? Meint ihr, das schaut besser aus? Das Schlimme ist, man denkt zu wenig nach, um dann zu gewissen Schlüssen zu kommen. Wie kann es sein, dass ich beispielsweise nicht Trauer trage über manches Boshafte in meinem alten Leben? Wohl wissen, dass ich vielleicht dem einen oder anderen Schweres zugefügt habe. Ach, ich rede noch gar nicht von Gott. Da denke ich noch gar nicht dran. Aber das wäre die Folge. Gott selbst? Habe ich den vielleicht beleidigt? Kann das sein, dass der vielleicht auch gesagt hat, war eine Unverschämtheit von dir. Ich glaube, dir geht's gut, oder was? Sagen, ja, es muss halt sein. Ja, wer du bist, Gott, ist mir doch egal. Das in sich hineinhören und das Besprechen, das wird in Römerbrief Kapitel 2 besprochen und dargelegt. Nun und Gedanken, Sinne, Abwägung. Ja, ich bin nicht unter Gesetz, aber ich bin Heide. Ich habe aber Gott. Nein, ich habe Christus. Nein, habe ich doch nicht. Ja, wen hast du denn? Wo ist deine Sicherheit? Wenn wir nicht diese Gedanken ausführlichst vor unseren Augen stellen lassen, wissen wir nie, was Gnade ist. Nie. Wir vermengen nämlich dann eigenes Tun und eigenen Glauben mit Werken. Und so war es dann auch bei dem jüdischen Volk. Und sie dachten, wenn wir glauben, wenn wir den himmlischen Vater glauben, dann sind es die irdischen Werke, die wir zu tun haben. Deswegen bis heute hat der Jude immer noch die Vorstellung von Glauben ist gleich Werk. Und dafür werde ich belohnt. Aber das ist was ganz anderes, wenn Gott sagt, ich gebe dir eine Gnadenchance. Und die kannst du ergreifen, indem ich glaube. Aber Glauben ist ja kein Werk. Wie soll ich das ergreifen? Versteht ihr? Wie kann ich Glauben ergreifen? Ja, eben nicht. Denn das Gesetz ist Geist. Es wird wirklich kompliziert. Das Gesetz ist Geist. Und die steinernen Buchstaben bei den 10 Geboten ist nicht Geist. Das ist Stein. Geist ist, wenn das Gesetz, das bedeutet, diese Liebe zu Gott und zu dem Nächsten in mir ist. Wenn es einfach da drin ist. Aber wie geht das? Und das ist das nächste Wunder. Wie kann ich, und das muss ein Mensch, der erweckt ist, Gott fragen, wie kann ich gerettet werden? Wie geht das? Und das sind die wichtigen Fragen. Und dann sagt Gott, ja, ich kann das. Du nicht, ich kann das. Und dann müssen wir fragen, Herr, wie kannst du das? Und dann sagt der Herr, durch mich selbst. Ja, wer ist du? Christus. Christus. Daher ist in dem ganzen Galaterbrief die Gegenüberstellung Gesetz und Christus. Immer wieder, nicht Jesus. Der Christus, der von Gott Gesandte, dem ich begegne und sage, du bist mir zu heilig. Wie soll ich dir nachfolgen? Du bist mir viel zu heilig, zu Licht. Ich bin ja nur dunkel. Wie soll ich dir nachfolgen? Sagt der Christus. Ja, aber habe ich nicht bezahlt? Oh, sag ich, wie bezahlt? Ja, bezahlt. Ach, du hast bezahlt? Ja, dann hast du bezahlt. Ja, ich habe bezahlt. Wisst ihr, was Glauben ist? Ach, du hast bezahlt. Das Glauben. Ach, du hast bezahlt. So, wo ist jetzt dein Werk? Das ist eine reine Feststellung. Du hast bezahlt. Und da fragt er, der Schächer am Kreuz, gedenke an mich. Na, gut, Frage. Aber gedenke jedenfalls an mich, wenn du in deinem Reich kommst. Gedenke an mich. Ist das Glauben? Das ist Glauben. Was hat er gesagt? Gedenke an mich. War das ein Werk? Was hat er gemacht? Nix. Er hat gesagt, gedenke. Er hat quasi seine ganze Hoffnung von sich weggetan und auf ihn überworfen. Er hat gesagt, da, mach du. Meine Hoffnung ist auf mich gestorben Und meine Hoffnung ist übertragen worden auf dich. Das ist die Freiheit vom Gesetz. Du kommst nur raus aus diesem ganzen Kasten, indem du deine Hoffnung von dem Kasten weglenkst. Kasten, Gesetz, Gebote, Urteil, Fluch über dich. Weglenkst auf jemanden, der sagt, außerhalb dieses Gesetzes werde ich dich erlösen. Wo ist das Werk? Wo ist dein Verdienst? Es gibt keinen Ruhm. Jeder, der noch meint, er hätte was getan, dass sein Glaube eine Tat wäre, in irgendeiner Form, hat noch nicht verstanden, was Glaube ist. Der Glaube ist das Vertrauen und das treue Schwören auf einen Namen, welcher ist Jesus Christus. Und mit der Folge, falls Jesus Christus nicht die Wahrheit gesagt hat, war alles umsonst. Das ist Glauben. Nicht, dass ich sage, ich vertraue auf Christus und sicherheitshalber werde ich noch dieses oder jenes tun. Das ist die katholische Kirche. Genau so. Sicherheitshalber, ich weiß nicht so genau, ja, so, wir hoffen doch, in den Himmel zu kommen durch ihn am Kreuz, aber gleichzeitig versuche ich noch ein bisschen. Der hat nicht verstanden, was Glauben ist. Von daher, willst du frei werden vom Fluch des Gesetzes und willst du frei werden für den Dienst bei Gott, hast du nur eine Möglichkeit. Du lässt fahren jeden Versuch, aus dieser Glocke selbst herauszukommen und auf Christus allein zu bauen. All deine Hoffnung aufzubauen und alles andere abzureißen. Daher hat Paulus gesagt, meine ganzen alten Dinge in Philipper 3, sie sind für mich wie Kot. Damit ich Christus gewinne. Das ist die Folge. Du kannst nicht das eine aufrechterhalten und das andere dann gewinnen. Du musst das eine vernichten und fallen lassen und zur Zerstörung preisgeben, um Christus zu gewinnen. Dann bist du frei vom Gesetz. Ja, das war die Einleitung. Vielleicht ein andermal dann noch die Ziele, die Rechtfertigung. Ich hätte noch 10 praktische Anweisungen. Die Uhr ist rum, ja, die Zeit ist rum. Vielleicht noch ein Punkt von den praktischen Anweisungen, ja. Passt auf. Das ist alles. Passt auf. Es gibt ein paar so Hinweise mit passt auf. Es gab aber so falsche Typen, die kamen von Jakobus. Die haben das Gesetz auferlegt. Es gab ein paar falsche Brüder, Apostelgeschichte 15, die haben dann gesagt, wir müssen wieder ein Joch auferlegen, nicht wahr? Und dann gab es in Galaterbrief Kapitel 2, gab es noch welche, die das Evangelium abspenstig machen wollten und gesagt, naja, also, ihr könnt euch das nicht so einfach machen. Da sage ich immer nur, pass auf. So wie beim Hund, ne? Aufpassen. Ein Hund ist nur auf dich fokussiert, ne? Ein Gläubiger, ja, ist nur auf die Bibel und auf Christus fokussiert. Der kann anderen Fokus noch. Wenn du woanders noch hinschielst, dann sage ich dir, pass auf, die Gefahr des Abfalls, oder anders gesagt, des Zurückschlupfens in die Gesetzlichkeit, dein Kasten, ist gegeben. Das meint Paulus, Galater 3, ihr seid aus der Gnade gefallen. Und Kapitel 4 dann, ihr seid aus der Gnade gefallen. Kapitel 5 auch noch. Wieso aus Gnade gefallen? Ja, weil du da reinschubst. Also pass auf. Und lass dich nicht verführen. Und lassen wir uns niemals diese Freude rauben, wenn du jetzt mit mir durch das ganze Vergangene hindurchgegangen bist und freust dich jetzt. Es ist doch so, wie es geschrieben steht. Es gibt doch keinen Zweifel. Es ist doch die Wahrheit. Und es bleibt doch richtig. Und es ist richtig gewesen, das Alte vollkommen fallen zu lassen und nur auf einen Mann zu setzen, auf einen Christus zu setzen, mein ganzes Vertrauen in der Hoffnung, es wird so sein. Ja, in der Hoffnung, es wird so sein. Und jeder, der den Geist Gottes hat, wird dann sagen, das ist auch so. Die Hoffnung ist auch so, auf Deutsch. Auf Fränkisch, das ist auch so. Manchmal müssen wir ein bisschen so reden, wie der Mund bei den Einzelnen gewachsen ist. Ja? Den Leuten aufs Maul schauen. Und so reden. Und dann verstehen die mich auch. Und sagen, horch halt zu. Christus ist dein Leben. Ne? Und Sterben ist mein Gewinn. Ohne Zweifel. Und dann sagen die Leute, ja, das verstehe ich. Wenn du natürlich jetzt da von oben herab, so wie so ein besser wissender Lehrer sagt, ach, Christus ist dein Leben. Könnte doch auch dein Gewinn sein. Da sagt er, was? Was meint ihr, warum der Spurgeon so ein Beliebter war, so ein beliebter Prediger? Weil er sprach, wie die Leute es verstanden. Passt auf und redet so, wie sie es verstehen. Wir sind alle Zeugen. Und ihr werdet gefragt, dann redet auch so, dass sie es verstehen. Glaub und lass fallen. Raus und bau auf. Und dann hast du die Hoffnung im Himmel. Also passt auf. Das wollte ich nur sagen. Das ist so die Quintessenz. Passt auf. Und lasst euch nichts rauben. Lasst uns beten. Wir danken dir, Herr Jesus, dass dein Wort so reich ist und gleichzeitig uns demütigt. Aber nicht nur demütigt, sondern auch erhebt. Nachdem du uns von unserem Ross geschlagen hast. Und du hast uns unsere Schuld vor Augen geführt, unsere Sünden. Aber sie sind vergeben. Welch eine Freude. Welch ein Glück, dass wir solch ein Gesetz haben, das uns die dahin verwahrt hat. Wir danken dir, lieber Vater, dass du zu uns so gnädig warst, uns darin unter deinem Gesetz zu verwahren und gleichzeitig deinen Sohn, unseren Herrn Jesus Christus, vor Augen gemalt zu haben. So hoffen wir auf dich. Und diese Hoffnung lässt uns nicht zu Schanden werden, niemals. Freuen wir uns, lass jeden Einzelnen hier gesegnet sein und helf uns, wenn wir wieder draußen sind, aufzupassen, uns nicht verführen zu lassen, kein Joch auferlegen zu lassen und dich freimütig zu bekennen. Und den Menschen, und die Chancen kommen für uns, die hast du vorbereitet, so zu erklären, dass sie es verstehen. Und festige uns im Glauben an und in dir. Und möge dein Geist uns leiten, da wir nicht unter dem Gesetz sind, sondern unter der Gnade. Ehre sei deinem Namen. Amen.